attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Nichts Genaues weiß man nicht, außer dass es in Miami nicht gut gekommen ist, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn man als gesetzter Spieler in das zweite Tausender-Turnier des Jahres gegangen ist. Und um das durchzubesprechen, ist der Tennisprophet Andreas Durieux in Wien wieder am Start. Servus, Andi.
Mit höchster Freude und Ehrfurcht vor Jens Hulbert, der mit mir etwas gemeinsam hat. Wir waren beide schon vor Ort, allerdings in unterschiedlichen Umgebungen.
Ja, also sagen wir mal so, Andy Roddick war noch nicht dort, wo es jetzt stattfindet, nämlich nahe des Hard Rock Stadiums. Aber Andy Roddick hat gesagt, er habe gehört, super ist es nicht. Und hoffentlich, wenn es denn, weil das steht ja zum Verkauf, das Turnier, also IMG möchte das verkaufen, die Lizenz. Hoffentlich, da spragelt es dann nicht seinen alten Freund James Blake, der Turnierdirektor ist, aber die Location ist eine reine Geldschneiderei. Sie ist nicht gut. Ich war leider nie in Indian Wells, du schon. Du hast eh schon mal hier geschwärmt. Schwärme bitte gleich noch einmal.
Du meinst in Key Biscayne?
In Key Biscayne war ich nie. Was habe ich gesagt? Ja.
Und, jetzt, Indian Wells, aber das nicht.
In Key Biscayne und in Miami, das gefällt mir nicht. Ich meine, das ist natürlich größer, aber das sieht ja jeder im Fernseher auch. Also das Stadion ist ein Footballstadion, das passt nicht. Das geht einmal auf den Davis Cup Österreich-USA, Praterstadion meinetwegen. Aber sonst funktioniert das nicht. Und draußen die Plätze sind halt einfach aufgestellte Stahlgerüste, wo du, wenn die Sonne scheint, keinen Schutz hast vor dieser Sonne. Es ist Arsch, aber ich verstehe schon, sie verdienen dort wahrscheinlich dreimal mehr Geld als auf und in Key Biscayne und deshalb ist es halt einfach so.
Also, was lerne ich daraus? Erstens, ich habe nichts versäumt.
Richtig.
Und zweitens, eine alte Lebensweisheit ist auch nicht immer richtig, nämlich es kommt immer was Besseres nach. Also in diesem Sinne, lass mich von Vergangenem schwärmen und wie ich es erlebt habe, danke dafür. Und bremse mir ein, wenn es zu ausführlich wird. Ja. Also ich erinnere mich noch, als ich mit Thomas Muster sitzen durfte in einem seiner gnädigen Momente, auch durch Ronny Leitgeb eingeleitet, und zwar vor dem Finale 97 gegen den Herrn Sergi Bruguera. Und das hat mich jetzt rückwirkend, ich habe mich auch heute noch hineingelassen, das ist immerhin 97 gewesen, in meine Erinnerungen. Und da kann man wirklich so persönliche begeisterte Dinge, die ich mittlerweile auch weiter anderen Leuten zu vermitteln versuche, vor. Und zwar diese wahnsinnige, auf Englisch heißt es Certainty, also diese Sicherheit des Muster, dieses Wissen, erholt sich das jetzt? Und wenn ich sage jetzt, war das 97 für ihn irgendwo damals schon ein schicksalshafter Abschluss dieser großartigen Karriere. Warum? Wir erinnern uns, 89 hat es ihn dort aufgestellt, Finale konnte er nicht spielen wegen dieses Unfalls nach diesem heroischen Sieg über den Yannick Noir im Halbfinale. Lendl Noir haben dann, glaube ich, Exhibition bestritten. Das war also sehr tragisch. Was danach war, wissen wir auch. Und dass das auch beigetragen hat zu seinem Nimbus, das wissen wir auch. Aber jetzt zu diesem, was mich noch so beeindruckt, das habe ich selten erlebt, dass einer schon weiß, ohne es raushängen zu lassen, das hole ich mir jetzt. Und das hast du schon am Vortag, das war so ein Tag frei, sind wir gesessen, beide in der Sonne, also ich habe fast einen Sonnenstich gehabt, der Tom, obwohl er damals schon mit 29 war, übrigens sein letzter Turniersieg, der 44 bis heute.
Es wird keiner mehr dazukommen, glaube ich.
Aber nicht das mehr volles, ja. Nein, nicht unbedingt, nicht mehr unbedingt volles Haupthaar hatte, also das hat ihm gar nichts gemacht, die Sonne. Und er hat auch gesagt, je heißer, desto lieber. Und der langen Rede, kurzer Sinn, er hat dann dort Sergi Bruguera, dem im Semi den Pete Sampras überraschenderweise aus dem Weg geräumt, gegen den er, wage ich jetzt zu behaupten, wahrscheinlich nichts gerissen hätte. Und dann war es ein doch sehenswertes Endspiel, damals noch über 3 Gewinnsätze. Ich glaube, der Tom hat es auch in 3 gewonnen, es war ein Satz. Sie haben kämpft mit einem Tiebreak, das hat er herumgebogen und dann war es relativ glatt und unspektakulär gegen den Bruguera. Es war aber dort so schön. Warum war es so schön, Jens? Weil das alles eine halbinselähnliche Konstellation hatte. Man ist von Miami dort, wo du sagst, wie heißt es dort von diesem bekannten von der Beach, also in der Stadt.
Miami
ist man,
Beach, Miami Beach
genau,
vielleicht, ja.
eben Miami Beach, ja, was man auch kennt von diesen Filmen, Miami Vice, bla bla bla, etc. Auch schön, aber da kommst du dann hinaus und das war so eine Art Naturschutzgebiet, war auch dann ganz hinten nicht mehr besiedelt und wirklich so ein Reservoir mit seltenen Tieren und so weiter. Und du bist da gefahren über diesen Rickenbacker Highway, hast gezahlt einen US-Dollar Toll, also Zoll quasi, Maut, um dort hineinfahren zu dürfen. Und da ist schon dieses Feeling entstanden. Ich habe mir damals genommen, Cabrio, dem Wetter entsprechend und bin gefahren, als wäre ich da.
Der Don Johnson selbst, genau.
Ja, Don Johnson persönlich. Und habe also das Feeling auch aufgesogen. Es gab auch damals schon, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Mopeds am Wasser, wo man da halt dahin fährt und hupft. Das habe ich mir auch gegönnt. Und dieser ganze Spirit, weißt, und dann gehst du dort zur Pressekonferenz. Und ich schwöre dir, es war ja dann damals auch Presse, natürlich hast du dort einen Parkplatz gehabt, war ganz nett, musstest nicht weit gehen und wenn du gegangen bist, 3 Minuten konntest du, und das haben alle Spieler auch gemacht, nach dem Match dort baden gehen, als wärst du irgendwo auf der Copacabana auf Urlaub, relativ unbehelligt, weil das schon im Turnier, also im Abschnitt des Turnierbereichs war, aber das war fantastisch, ne? Und dann gewohnt wurde dort von den besonderen Granden im Sonesta Hotel, das war damals ein 5-Stern, da war auch der Dom zugange, ich war in so einem Ort Bed and Breakfast ein bisschen weiter weg, aber dieses ganze Feeling, und das sind halt Erinnerungen, die kann da keiner mehr nehmen, ne? Und das, für mich ist das mit Muster verbunden, ich war dann danach noch ein, zweimal dort und es war auch nicht mehr dasselbe, warum eine Art Tsunami das einmal heimgesucht hat und dort sehr viel verwüstet hat. Was mich wundert, Jens, ist ja, jetzt höre ich dann auch schon auf, sonst ist die Sendung vorbei, ist ja, dass dieses Zentrum der ATP, das ja dort sogar einen Rasenplatz, also da war für alles vorgesagt, eine Art Universität war für junge Spieler, die sozusagen fortgebildet wurden, die mussten da immer kommen, so einmal im Jahr und sich halt dort zeigen, und das war aber auch sehr freundschaftlich, konnte trainiert werden, also ein Riesenzentrum, dass das dann auch geschliffen wurde, und alles andere weißt du besser als ich.
Naja, ich war letztes Jahr, wie gesagt, dort vor Ort und hätte eigentlich natürlich auch diesem Drang folgen sollen, nach Key Biscayne mal rüber zu schauen, allerdings, ich war nicht alleine dort und es hat eh schon zu viel Passivsport gegeben, sprich, wir haben auch bei den Miami Heat mal vorbeigeschaut, wir haben bei den Marlins vorbeigeschaut beim Opening Day. Ich musste also, um den sozialen Frieden zu wahren, hätte ich gesagt, du, übrigens ein Tagesausflug nach Key Biscayne wäre ein Traum, was gibt es denn dort? Naja, Tennisplätze, auf denen nicht mehr gespielt wird. Ich glaube, das wär nicht geflogen, diese Idee.
Ja.
Ja. So, zurück zur...
Du hast dich also den Damen gebeugt. Sollen wir heute dafür mit den Damen beginnen?
Ja, wir müssen mit den Damen beginnen. Heute Nacht... Brad Gilbert, der ja immer ein waches Auge auch auf den Frauensport hat, hat gesagt, dass ihm das nicht passt. Und da bin ich d'accord mit dem Bradley. Ich bin nicht immer d'accord mit ihm, aber er hat gesagt, es kann nicht sein, dass während eines Aufschlagspiels jemand ein Medical Timeout nimmt, weil die Blase wieder aufgeplatzt ist oder weil der Finger wehtut. Und genau das ist heute in der Nacht passiert beim Spiel zwischen Amanda Anisimova gegen Mira Andreeva. Und da sind wir vielleicht bei der guten alten Zeit. Thomas Muster hat, glaube ich, nur einmal ein Medical Timeout genommen in seinem ganzen Leben, nämlich wie ihn ein angesoffener Taxifahrer das Knie abgefahren hat. Und das war das einzige Mal. Also der Muster, der hätte sich da durchgebissen. Aber lass uns mal damit beginnen. Die Siegesserie von Mira Andreeva ist zu Ende gegangen, Andi, gegen die Anisimova, die davor in Doha schon das Turnier gewonnen hat. Irgendwann ist alles vorbei und wenn ich es richtig gesehen habe, das Stadion war voll. Also es wird ihr kein Zacken aus der Krone fallen, der Frau Andreeva. Mhm. Was sagst du?
Na, jetzt konfrontiere ich dich einmal mit einem Sager, den du mir schon oft zu Recht auch umgehängt hast. Hast du, der ist arm, der hat kein Leben. Also quasi, wenn du gesehen hast, das Match Anisimova Andreeva, ich weiß die Uhrzeit nicht.
Nein, er wohnt in den USA, der Bradley Gilbert. Ich habe das nur dann im
Schnelldurchlauf. Ich dachte, du hast das gesehen.
Nein.
Absolut, entschuldige.
Ich muss ja arbeiten. Ja. Und ich war immer noch deprimiert vom Ergebnis der Österreicher in Serbien, wo sie, oder gegen Serbien insgesamt, wo wir 135 Minuten klar die bessere Mannschaft waren und trotzdem rausgeflogen sind. Aber zurück zum Tennis. Ich habe es nicht gesehen, aber Andreeva.
Weißt du, was mich, apropos Tennis, weißer Sport, mich hat fasziniert, ich habe Freudentränen vergossen für die Linze Wann und weil ich auch weiß, wie sensibel die in Wahrheit ist als Person. Und mir hat es sehr gefreut, dass sie Zweite
ja.
wurde. Also,
und übrigens,
die Saison ist jetzt eh zu Ende. Ein versöhnlicher Abschluss und sie hat es also auch in ihren Kritikern, vor allem aber sich selbst bewiesen. Und das hat mich am meisten für sie gefreut. Ja. Gut, ich bin natürlich bei dir. Also Fußball braucht man nicht reden, ein Wahnsinn. Für mich stellt sich dann halt die Frage der Wichtigkeit dieser Nations League. Aber das ist ja jetzt unabhängig davon, zweimal Spiele, die zu gewinnen sind und man kann es nicht gewinnen, weil man halt kein Goal schießt. Das ist wie im Tennis, die Breaks, die du nicht machst, die bekommst du beinhart. Ne? Was war deine Frage, lieber Frau?
Andrejewa, wird ihr ein Zacken aus der Krone brechen, weil sie jetzt nicht das dritte Tausender in Folge gewonnen hat? Ich sage wahrscheinlich nicht, aber ein bisschen grantig war sie schon.
Ja, wahrscheinlich nicht, genau. Diese Anisimova ist für mich so eine unberechenbare, so wie es Kyrgios zu seiner besten Zeit war. Die waren ja auch kurz einmal...
Na, du verwechselst das, nämlich Kyrgios war mit Bouchard kurz zugange.
Auch mit Anisimova.
Bei Frau Anisimova scheint mir es gesichert zu sein, dass sie sich eher anders orientiert.
Inzwischen, okay, gut, netter Hinweis, aber sie haben sich zumindest sehr gut verstanden und Zeit,
das vielleicht.
Ist auch nachvollziehbar auf Social Media. Gut, sei dahingestellt, auf jeden Fall hat die diese Qualität und es überrascht mich wenig, weil die hat keinen Respekt und ist irgendwie seit ihrem Comeback jetzt auch mit Spielfreude gesegnet. Die Spielfreude will der der Frau Andreje war natürlich nicht absprechen, aber wenn man was nicht gesehen hat, tut man sich schwer und ich bin bei dir, es kann einmal passieren. Was mich wundert ist, und da kommen dann auch noch zu den Herren, dass alle vier Semifinalisten Kapazunda in der ersten Runde aufgestellt hat, das war drüben. Nicht? Bei den Damen gibt es ja auch noch andere beachtliche Ergebnisse.
Ja, zum Beispiel gestern auch Alexandra Eala. Ich hatte den Namen schon einmal gehört davor und denke mir, okay, gewinnt in der zweiten Runde gegen Ostapenko. Das kann passieren, weil Ostapenko sich ja oft auch selbst schlägt. Mhm. Aber Fräulein Eala schlägt dann Madison Keys, die ja wirklich gut gespielt hat in diesem Jahr. Gut, von Sabalenka hat sie eingeschenkt bekommen in Indian Wells, aber schlägt dann gestern Madison Keys mit 4-2. Mhm. Und da sage ich, na bumm, von den Philippinen, die junge Frau, 19 Jahre alt, trainiert bei Rafa Nadal, habe ich so nicht kommen sehen. Und was ich interessant fand übrigens, Madison Keys ist Australian Open-Siegerin, spielt in den USA und spielt aber nicht auf dem größten Platz. Das habe ich schon ein bisschen komisch gefunden.
Ja, das ist auch alles sonderbar. Kann ich auch nicht viel dazu sagen. Ich habe das mit Überraschung festgestellt. Ich weiß nicht, weil es wieder auch, ja, du siehst 4 Ballwechsel auf YouTube dann und wunderst dich, aber das ist schwer zu beurteilen. Die Keys wollte bestimmt, hat ja auch ihr Auftaktmatch glatt gewonnen, 3-3, und kriegt dann 4-2, also das ist schon beachtlich. Und deswegen kann ich nicht sagen, Rising Star, was ist da los? Gegen Badosa wird man sehen jetzt in der vierten Runde. Ne?
Deine Frauenergebnisse, die du zwingend noch, du musst was zu Emma Raducanu sagen.
Ja, genau, das wollte ich auch machen. Und zwar habe ich das gesehen und das war für mich sehr schön zu sehen. Man kann immer von Glück reden oder nicht Glück. Und zwar ist war es gleich in der ersten Runde, ich muss es suchen, oder war es die zweite Runde?
Die zweite war es, weil in der ersten hat sie gegen eine Japanerin oder Chinesin gespielt. Japanerin, glaube ich, von der ich noch nie was gehört habe. Das hat sie relativ glatt gewonnen.
Zweite Runde. Genau, danke, warte, ich bin jetzt
da. Emma Navarro, du suchst Emma Navarro.
Ja, genau. Emma Navarro, und da habe ich hab immer das Gefühl gehabt, die Navarro wird das irgendwie noch biegen, obwohl sie sich nicht wohlgefühlt hat. Und mir hat imponiert, da gab es ja auch einen Trainerwechsel bei der Raducanu, dass sich die jetzt wirklich einmal dagegen gestemmt hat und es dann nicht geschafft hat, dieses Match, weil mit so vielen Chancen noch zu verlieren. Das ist jetzt auch wieder gemein, aber irgendwie mich hat das sehr gefreut. Weil das ja auch so, da hat man gesagt, ja, Eintagsfliege ist ja halt passiert, dieser US Open-Sieg kommt nie wieder und so. Und jetzt ist eben dann eben Anisimova die nächste Prüfsteinin, wenn man so will, in der abgewandelten Form des Genderns. Oder muss es doch Prüfstein heißen, das weiß ich so nicht. Aber auf jeden Fall die nächste Gegnerin. Und da bin ich schon sehr gespannt, mir hat das gefallen. Gut, Kessler war auch eine, die sehr gut gespielt hat, ja auch Noskova da noch rausgenommen. Musste dann aber aufgeben, 6-1, 3-0. Also die war sicherlich in irgendeiner Form gehandicapt. Ne? Was haben wir da noch, lieber Jens? Was
Naja, was mich, ich kannte die junge Frau nicht, aber deswegen lernt man immer wieder neu. Es gibt eine junge Kanadierin, 18 Jahre alt, Victoria Mboko. Und Victoria Mboko ist mit einem Rekord von 26 zu 1 Siegen, Niederlagen, also eine Niederlage, 26 Siege nach Miami gekommen und hat dort dann, ich glaube, es war das Tiebreak des dritten Satzes, erst dritte Runde gegen Badosa verloren. Und ich habe dir ein bisschen zugeschaut, der Mboko, wie gesagt, 18 Jahre alt, die spielt einen also sie kann mit der Vorhand auch schnell spielen, aber spielt auch einen richtig lässigen Vorhandslice, den man halt manchmal sieht aus der Defensive. Die spielt dann auch einfach mal so als Stilmittel zwischendurch, um den Rhythmus zu brechen. Die hat mir sehr gut gefallen. Die hat bis jetzt natürlich nur auf der ITF-Tour gespielt, weil wenn sie 27 zu 1 Matchbilanz hätte, bei der WTA hätten wir es früher schon gehört. Die hat mir getaugt, aber die ist rausgefallen gegen die Badosa nach einem ganz knappen Match. Aber ich glaube, da könnte was gehen. Und da muss ich dann auch wieder sagen, Bravo an die Organisatoren da in Miami, dass sie der Mboko eine Wildcard gegeben haben. Weil so aus dem Nichts, das IMG vermarktet das Turnier. Ich gehe mal davon aus, dass Frau Mboko bei IMG unter Vertrag steht. Aber das ist noch das, was mir bei den Frauen aufgefallen ist. Und dass Sabalenka mal wieder eine bis jetzt unfassbar einfache Auslosung gehabt hat. Also das ist grausam, wie einfach das ist. Aber heute spielt sie gegen die Collins, die in diesem Jahr zwar noch nichts getroffen hat, aber die Titelverteidigerin ist.
Ja, bevor wir die Damen wahrscheinlich mit Handküssen verabschieden, wollte ich noch erwähnt haben, ganz unten. Also für mich, ich freue mich auf die Partie Osaka gegen Paolini.
Oh ja.
Osaka hat sich schwer getan gegen Baptiste, die da auch überrascht hat gegen Kasatkina zuvor. Und Paolini ist für mich noch immer profitiert von der Setzung, von dem Ranking, ist aber an dem Level nicht mehr, finde ich. Ist ja auch schwer nach so einem super Jahr oder eineinhalb und das jetzt irgendwie weiterzuziehen. Und deswegen freue ich mich, weil die Osaka doch immer wieder aufzeigt, obwohl die auch gleich zu Beginn drei Sätze, da hat es mich nicht überzeugt, aber jetzt dann eben gegen Baptiste. Werden wir sehen, wer da gewinnt und Goff, glaube ich, wird dann klar gegen Linette da durchmarschieren. Jetzt muss ich dich fragen, abschließend aus dem Bauch heraus, intuitiv, wer gewinnt bei den Damen?
Ich sage jetzt einmal, weil keiner mit ihr rechnet, die Goff.
Auch gut.
Ja,
Auch.
irgendwie, weil die hat so überhaupt nicht gut gespielt, aber es ist ja alles so unberechenbar. Die würde, glaube ich, Halbfinale Sabalenka treffen. Vor der hat sie zumindest einmal keine Angst. Ich fände es gut, wenn die Goff gewänne, aber ich fände es überragend, wenn die Raducanu gewänne, einfach weil es die wahrscheinlich die allerbeste Geschichte ist, aber. Das sehe ich extrem undeutlich, als auch wenn Raducanu gegen Anisimova bei den Australian Open was, glaube ich, gewonnen hat. Aber das Schöne ist ja, wir Andi und ich nehmen auf um 14:48 Uhr, jetzt Montag schon um 16 Uhr spielt eben Naomi Osaka gegen Jasmin Paolini und man muss nicht mehr lang warten. Zu den
Ja,
Männern.
warte, ich will da nur einen Tipp abgeben.
Bitte, ja bitte,
Also
unbedingt.
ich lehne mich jetzt auch hinaus und sage aus dem Bauch heraus Schenk. Ja? Oder Schank spricht man sie aus. Zenk schreibt man sie. Sage nur so ins Leere. Mal sehen, wer Unrecht da hat von uns beiden.
Ja, wir werden beide ganz, ganz wild daneben liegen.
Ja.
Zu den Männern. Holger Rune, Carlos Alcaraz, Jack Draper und den vierten habe ich jetzt vergessen, Daniil Medvedev, ich habe ihn nicht vergessen, kommen als Halbfinalisten von Indian Wells nach Miami und keiner gewinnt ein Match. Jeder hat natürlich seine eigene Geschichte. Am bedauernswertesten finde ich, oder am traurigsten war die Vorstellung von Medvedev, der 2 und 3 von Jaume Munar bekommen hat. Alcaraz verliert gegen Goffin, der Draper verliert gegen Mencik. Okay, kann man machen. Zweimal im Tiebreak, glaube ich, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Und Rune verliert gegen Opelka 7-6 im dritten Satz. Ich erkenne kein Muster an, die du.
Naja, also ich würde es nicht, wie es viele doch machen würden, jetzt der körperlichen Ausgelaugtheit, vielleicht der mentalen, ja, zuschreiben, aber das, du sagst es eh, so wie ich es auch sehe, und zwar, das kann passieren, gegen der Mensch ist einer, haben wir letztes Mal schon erwähnt, der Jüngste unter 20, der also am weitesten vorne da steht, ja, jetzt gerade aktuell, und das ist nicht umsonst. Und das ist einer, der immer wieder schon aufgezeigt hat, wozu er fähig ist. Natürlich, wenn dem der Aufschlag kommt und seine Schüsse, dann ist es halt auch für einen Draper schwer. Und man darf nicht davon ausgehen, dass der Draper, das kann ja auch wieder, so sein, wie es war von Wien bis jetzt, halt jetzt jedes Turnier gewinnt. Vielleicht, wenn ein Lauf hat, wieder auf Gras, würde ich ihm zuordnen, zutrauen. Aber die Sandplatzsaison, glaube ich, wird er sich jetzt einmal wieder hinten anstellen dürfen. Und da sind wir noch nicht, das weiß ich schon. Also gut, das hat mich weniger überrascht. Beim Rune bin ich enttäuscht. Und er müsste es auch sich selbst gegenüber sein. Warum? Weil er eben nicht mehr diese vermeintliche mentale Sicherheit und diese Harmonie, die wieder sichtbar war, gezeigt hat. Im Gegenteil, der hat sich wieder aufgeführt wie ein Dreijähriger. Und das ist halt für mich das Traurige, wenn man da nicht fähig ist, sozusagen kontinuierlich mental an sich zu arbeiten, ein paar Prozent dessen, was mein körperliches und sonstiges Training und alle Aspekte inklusive Ernährung steckt, sich einmal weiter zu zügeln und dann nicht selber zu berauben von Chancen, die ja da waren. Ja, jetzt, das ist nur so mein Eindruck. Also so sehr wir ihn gelobt haben, wie er sich gebessert hätte und brav gezeigt hat, zuletzt als Finalist immerhin von Indian Wells, da war jetzt nichts. Und Opelka, weiß ich schon, ist ein undankbarer Gegner, aber wenn ich mich darauf einstelle im Vorhinein, weiß ich auch schon, was mich erwartet und bin, glaube ich, dann ein bisschen gelassener. Das hat mich enttäuscht. Medvedev habe ich gar nicht verstanden, habe ich gesehen, die Partie. Und dem ist ja wirklich nichts eingefallen. Ja? Und der Muna hat mich positiv überrascht. Aber dieses glatte Ergebnis, und wer war noch? Wer ist der Vierte, der?
Alcaraz, Goffin.
Ah ja, ja, natürlich. Das habe ich auch gesehen und da verstehe ich bis jetzt nicht. Und der Goffin ist ja jetzt auch schon wieder draußen, weil er sich gestern verabschieden musste. Schön für ihn, dass der so einen Ort dritten Herbst, wenn es vier sein sollen, erlebt. Aber immer gegen den Alcaraz, was hat der, womit der nicht zurechtkommt? Ich habe es nicht verstanden. Und auch nicht wiederum vom Auftreten her. Das macht jetzt für mich alles sehr interessant. Ich glaube, dass es auf Sand ein bisschen besser sein wird für den Alcaraz, aber dass da ja Unsicherheiten sind, die du ja siehst in jedem Moment des Spiels, keine Selbstverständlichkeit, auch nicht zu wissen, sehr ein bisschen zu fürchten bei manchen Aktionen, unentschlossenes Nachgehen und so weiter. Und das hat der Kufay halt schön ausgenutzt, kann natürlich als Außenseiter leicht gewinnen, aber hat ja schon ihn auch davor mal geschlagen. Und ich weiß nicht, wovor man sich bei dem Spiel so fürchten muss, dass man es dann halt so verliert. Das sehe ich jetzt mehr, dass er es verloren hat, der Alcaraz. Und generell ist es aber für mich fein, weil das halt eröffnet eine größere, eine breiter gefächerte Favoritenschaft sozusagen für die Turniere, die da kommen.
Ja, ich habe ja David Goffin das erste Mal gesehen, damals im Finale in Kitzbühel, wo er gegen den Dominik gespielt hat, wer sich erinnern kann.
Ja.
2015 oder 14, ja, ungefähr so, ich glaube 15 war es, bin mir aber nicht ganz sicher. Und da hat der Dominik den ersten Satz, der hat den Goffin weggeschossen. Und ich habe mir wirklich gedacht, naja, hoffentlich wird es nicht zu peinlich. Also 6-1, 6-0, das wäre schon ein bisschen ungut. Ja? Da geht man mit einem ganz schlechten Gefühl raus. Und klar, das wäre super gewesen, Dominik gewinnt zu Hause. Und plötzlich, Anfang des zweiten Satzes, hat der Goffin keinen Fehler mehr gemacht, hat die Bälle mit der Rückhand vor allen Dingen so früh genommen, ist über den Platz geflogen. Ganz, ganz grandios. Ist jetzt natürlich schon eine Dekade her, das Ganze. Und auch wenn der Dominik, glaube ich, insgesamt eine positive Bilanz hat, gequält hat er ihn immer. So, und er hat schon lässig gespielt, der Goffin, und ich finde es auch schön, dass er wieder da ist, aber er hat halt ganz aggressiv gespielt, und ich glaube, wenn du konsequent sagst, meine einzige Chance ist, wenn ich den zweiten Aufschlag von Alcaraz attackiere, so schnell als möglich dann ans Netz vorkomme, wenn ich dann 60% der Punkte mache, gewinne ich vielleicht das Match. Das verstehe ich sowieso nicht. Das ist zu wenig, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es gar nicht mehr möglich ist mit diesen langsamen Bällen. Aber wenn die Statistik so ist, dass du 65% deiner Netzangriffe gewinnst, ja okay, dann verlierst du halt auch 35, aber die odds are still in your favor. Also vor mit euch, Burschen, wer es denn kann, wer denn volieren kann. Und ja, dann, du hast ja gesagt, Goffin hat schon einmal gewonnen gegen Alcaraz. Da war es, okay, ich kann's. Das war damals in Astana, erste Runde. Und da probier es halt. Und ich glaube, der Alcaraz, diesmal war er in Indian Wells, war, wenn ich es richtig verstanden habe, angefressen. Jetzt war er ratlos. Und da bin ich lieber angefressen als ratlos.
Ja, ja. Ja, auch zu Recht auf sich selber angefressen. Aber um es jetzt positiv zu sehen, das Schöne ist, und jetzt erwähne ich gleich den Herrn Mofis dazu, warum.
Ja, herrlich, herrlich.
Weil die beiden natürlich über 30 sind und zweiterer weit, weit über 30 und schon fast im Winter seiner Karriere sein müsste, dass man sich jetzt überlegen kann. Jetzt ist er nicht mehr in seiner besten Verfassung. Das kann man keiner erzählen, dass der nicht körperlich besser war, vor 10 Jahren alles besser. Fein für ihn ist, dass er jetzt den Level immer noch spielen kann. Ja? Jetzt kann man sich aber überlegen, was ja immer dann auch so heruntergeredet wird, na, was hat denn dieser ganze Performance-Bereich, der mit Wohlfühlen zu tun hat, mit Vertrauen in sich selber, mit anderen Wertigkeiten im Leben, Familienvater, alles erledigt, die Frau schaut man zu, mit diesen ursprünglichen Werten und das zu genießen, anstatt diesen Druck zu empfinden, der ja mehrheitlich nur aus dem Kopf entsteht, aus dem eigenen und natürlich aus vielen Erwartungen, die ich aber eh nicht beeinflussen kann. Also da spielt einer, und das strahlt er auch schon aus gegen den Munar, war eine super Partie, habe ich gestern gesehen, und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der Munar das gewinnen wird.
Obwohl er
Ja?
aufs Match serviert hat.
Natürlich hat er aufs Match serviert, aber es war, und auch da war wieder von Anfang an ein bisschen sicherer, ein bisschen wurschtiger hat mir der Monfils gewirkt, und natürlich ist der einer, der lebt davon, und wenn der schon auf den Platz kommt und die Leute singen Sprechchöre mit seinem Nachnamen, ja, als Franzose in Amerika, also allein das musste ich ja beflügeln, das genießt der so, und der hat es jetzt eben verstanden, dass er trotz seiner vielen, wie sagt man, Fallen, auch psychologischen Fallen, auf die er ja jahrelang hereingefallen ist und wo man sich gefragt hat, naja, der hätte eigentlich auch Grand Slam gewinnen können, ich will nicht sagen müssen, wie du auch einmal gesagt hast, wie kann das sein? Der spaziert bis ins Semifinale, glaube ich, der US Open, macht dann Hausnummer 1,5 Games gegen den Djokovic. Also so ich will nicht sagen, dass er es jetzt noch drauf hat, ich glaube auch nicht, dass der ganz große Turniere noch gewinnt, aber einfach zu sehen, was da möglich ist, weil wie gesagt, die Skills sind ja jetzt, das ist ja nichts anderes, was der spielt, rein Tennis, spielerisch, technisch und auch vom Tempo her wahrscheinlich im besten Fall noch so schnell wie früher. Und trotzdem gewinnt der irgendwie. Und dieses irgendwie Gewinnen könnte man für sich herunterbrechen. Woran liegt es und was macht es aus? Ja, dass der zum Beispiel im Vergleich zum Runge jetzt lacht drüber. Und es ist ihm auch, glaube ich, wurscht, ob er gewinnt oder verliert. Und wahrscheinlich macht ihn genau das so stark, der enjoyt dort jeden Minimoment, den er dann auch sein kann und darf. Und auch wenn es heikel wird, dann freut er sich drauf. Auch im Tiebreak.
Naja, also da erinnere ich mich an Michaela Schifrin, die irgendwann einmal gesagt hat, I don't need it, but I want it. Und genauso kommt mir der Monfils auch vor. Dem taugt es einfach. Und so eine Freude, wie der gehabt hat, der ist ja auch für München annonciert. Jetzt schauen wir mal, Monfils und München ist eine ganz schwierige Geschichte, weil er hier schon 10-mal annonciert war und 8-mal hat er dann verletzt abgesagt. Aber das macht einfach. Ja, es macht Laune, und wenn man jetzt eine Runde weiterschauen würde, also spielt er gegen Korda. Korda gegen Tsitsipas gestern gewonnen.
Das hat mich überrascht,
Ja, mich
entschuldige.
auch, mich auch, mich auch.
Weil der Korda lang eigentlich so dieses Fragezeichen, aber wie locker der das gewonnen hat, wobei ich finde, also der Tsitsipas hat nicht viel gehabt von von diesem Nimbus. Der hat ja erst eine Partie verloren mit diesem ominösen neuen Schläger und da war auf einmal gar nichts von diesem Selbst.
Ja, aber auf der anderen Seite, Korda, ich denke mal immer, musst du Strafe zahlen, dass du Tennis spielst? Der scheint überhaupt keine Lust an. Das ist genau das Gegenteil von Monfils, ja? Da irgendwie denkt man sich, okay, jetzt bin ich so ein großes Talent, weil ich natürlich brillant ausgebildet bin durch meinen Vater, durch die vielen Trainer oder die wenigen Trainer, aber guten Trainer, die ich gehabt habe. Aber so einen richtigen Spaß bis, okay, natürlich freut er sich dann, wenn er einzieht ins Achtelfinale und sein Papa sitzt draußen. Aber es ist genau der Antipol, die Antipode zum Monfils. Ich fürchte, ich habe Antipode falsch verwendet, ist mir aber wurscht. Ich hoffe, genau das Gegenteil von Monfils, der so einen Spaß hat an der ganzen Geschichte und dem ich natürlich auch viel lieber zuschaue als dem Korda. So clean der den Ball auch spielt, das ist natürlich auch beeindruckend. Aber ja, wenn Monfils gegen Korda gewinnen sollte, dann käme es im Viertelfinale zum Treffen mit Djokovic, und wir wissen, was dann passieren wird. Nämlich der 21. Sieg von Djokovic, auch weil der Monfils dann wahrscheinlich schon ein bisschen fertig sein wird nach dem Match gegen Munar und dann gegen Korda. Aber irgendwann geht jede Serie zu Ende, außer eben nicht.
Ein Wort noch zu Korda, auch da spielt die Vergangenheit, die verklärte bei mir natürlich mit. Ich kann mich nur erinnern, Peter Korda auch siegreich in der Stadthalle, ich glaube, es war 93, sage ich jetzt ins Blaue, kann er 92 gewesen sein, und einmal in seinem Leben Zufalls-Grand-Slam-Sieger gegen den Rios, der dort versagt hat, in Australien nervlich, dass es Ärger nicht geht. Ich glaube, es war 99. So wurde Peter Korda tatsächlich Australian Open-Sieger. Und dieser Sprung war ja legendär, dieser wie nennt man das, dieser Scherensprung.
Scherensprung, ja,
der genau, Scherensprung, dieser Scherensprung vor Freude. Und dann natürlich auch sein damaliges Schatzi, die Frau Reichertowa hat sie geheißen, mit Mädchenname. Und die lieben sich ja, also haben sich über die Jahre und sind immer noch zusammen, was sehr schön ist. Wir wissen auch, es muss doch sowas wie ein Champions-Game geben, weil natürlich beide Töchter, vor allem, glaube ich, die Nelly, ganz vorne ist in der Damen-Golf-Weltranglisten-Szene.
Ja.
Und der junge Herr Korda mich dahingehend ein bisschen enttäuscht, weil der eben nicht so, da fällt diese Entschlossenheit und dieses Letzte, da ist, glaube ich, sehr viel Talent, aber wie überzeugt er von sich ist, weiß ich nicht. Trotzdem ist es schön für mich, das zu sehen, zumal ich die alle noch kenne, als sie selber noch jung waren. Ja. Und die Petra Reichertowa hat sie, glaube ich, geheißen, oder heißt sie noch, oder als Petra weiß ich nicht, aber den Vornamen hätte ich jetzt parat gehabt, die hat ja auch gespielt in Kitzbühel, als es noch das Damenturnier gab und so. Also recht nette persönliche Erinnerungen, da sieht man halt, was für ein Alter, naja, man jetzt schon ist.
So, dann lass uns bei den Männern einfach zu den Tipps kommen. Ich glaube, dass Djokovic das Turnier gewinnen wird, einfach weil die Würfel jetzt sehr, sehr günstig liegen.
Für guter ihn. Tipp. Aber sag noch ein Wort zu seiner Leistung. Das waren ja überhaupt keine...
Komisch. Also er gewinnt gegen Hinchikata, ersten Satz 6-0, zweiter Satz Tiebreak. Gewinnt gegen Carabelli, ersten Satz 6-1, zweiter Satz Tiebreak. Spielt jetzt gegen Musetti, hat er Head-to-Head 7-1. Musetti hat in dem Jahr ja auch nicht so wahnsinnig toll gespielt, aber... Gewinnt Djokovic, glaube ich, nächste Runde, dann sollte es Monfils sein, gewinnt er sicher. Und unten habe ich noch im Angebot Ruud, Cerundolo, Dimitrov, Nakashima. Ehrlicherweise traue ich da am ehesten dem Cerundolo zu, dass er gewinnt gegen Djokovic, aber deutlich sehe ich das auch nicht. Ja, und dann ist der 100er da, glaube ich, ja. Obwohl die Leistung jetzt nicht so super war.
Mein lieber Freund, jetzt pass mal auf, wir haben den Namen Fonseca vergessen.
Ja, ich habe ihn nicht vergessen, er ist ja immer hier, aber der spielt heute in der Nacht. Gegen einen Spieler, der es ihm... Das ist eine richtige Reifeprüfung, finde ich. Wenn du gegen Alex de Minaur, der jeden Ball erläuft, aber selber auch ein bisschen Druck machen kann, wenn du da bestehen kannst, also irgendwann wird das einmal können, wenn er es jetzt schon kann, dann ziehe ich morgen in der Früh meinen Kapperl.
Ja, du bist aber der Kapperlzieher. Ich habe weder Hut noch... Ja, Kapperln habe ich auch gern. Könnte ich auch machen, würde ich auch machen. Und eins wollte ich noch erwähnt wissen... Weil da könnten wir zwar auch stehen angesichts der Prominenz der Namen. Wonk gegen Wolten geht jetzt um den Einzug. Und wobei der Herr Wonk, bitte, also der hat mich schwer überzeugt, auch mit den Fans gegen den Shelton. Da war der Shelton einmal ratlos und ist auch aus ihm das beleidigte Kind angesichts dieser Niederlage 5-7 im Tiebreak im dritten gegen den Herrn Wonk herausgekommen.
Ja, der ja, und da schließt sich der Kreis wieder, wie auch Fräulein Eyala beim großen Meister Rafa in Manacor trainiert.
Ja, der hat ihm auch gratuliert. Beiden hat der gratuliert. Ja. Das habe ich schön gefunden. Ja.
Ja. Ja. So, wer gewinnt aus deiner Sicht? Andi, dein Tipp bitte. Wer gewinnt? Ich meine, Zverev ist mein 1b-Tipp, weil ja, auch das geht sich
das
sehr
gut. Ich nicht, aber danke, dass du mich fragst. Das ist jetzt wirklich schwierig. Also, das, was soll ich dir sagen? Ich hätte gern von Secker sagen, glaube ich aber nicht. Ja. Noch nicht reif. Und, ja, es ist für Djokovic. Eine gute Auslosung, aber diese Musetti-Hürde ist eine große. Auch wenn der erst einmal von 8 Duellen siegreich vom Platz gegangen ist. Ja, naja, es ist wirklich, wirklich schwierig zu sagen. Ich tue mich so schwer. Da unten ist der Berg so den Rublev entfernt, Freunde. Was ist da los? Berrettini glaube ich nicht. Fritz, das wäre furchtbar. Kann aber passieren. Also ich sag was anderes als du. Damit wir nicht gleich liegen, ich sage jetzt aus dem Bauch heraus. Wen haben wir da noch? Ja, da war ich nicht da. Ja. Na, Zwerg traue ich mich nicht. Ich weiß nicht. Ich sag Fritz. So leid es mir.
Bisschen verletzt, der gute Taylor. Aber wir schauen mal. Nächste Woche werden wir es wissen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.